Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Vor einigen Monaten ist mir im Internet ein Bild aufgefallen, ein Kunstwerk aufgefallen. Und es hat mich so fasziniert und in seinen Bann gezogen, dass ich unbedingt herausfinden wollte, wer dieses Bild erschaffen hat. Und dank moderner Techniken oder Technologien ist es mir gelungen, die Künstlerin in diesem Fall zu finden. Es ist Nana Nauwald, eine visionäre Künstlerin, eine Frau, deren Lebensgeschichte nicht spannender sein könnte. Sie hat viele Jahre ihres Lebens in unterschiedlichen schamanischen Kulturen verbracht und bringt das auf die Leinwand, was sich ihr über die geistige Welt offenbart. Ich freue mich auf unseren Austausch. Hallo, liebe Nana. Ich freue mich, dich heute hier bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Lieber Oliver, ich bedanke mich, dass ich bei dir zu Gast sein darf in deiner für mich sehr bemerkenswerten Arbeit. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Ich darf vielleicht an dieser Stelle kurz erzählen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, nämlich über Farben. Und mag es ein Zufall gewesen sein oder wie immer man das nennen möchte, beim Browsen im Internet, weil ich ja selber auch male so ein bisschen, habe ich mich mit Kunst so ein bisschen beschäftigt und spiritueller Kunst. Und plötzlich ist mir ein Bild aufgefallen und ich habe gedacht, wow, so eine Farbe und so eine Komposition. Und dann habe ich mir das näher rangeholt und habe ich geguckt, wer ist denn da? Wer hat denn dieses Bild gemacht? Diese Farben haben mich einfach enorm abgeholt. Die waren so kräftig und leuchtend und ausdrucksstark. Und ich wusste sofort, dieses Bild hat auch eine Geschichte. Und dann habe ich deinen Namen gefunden und dann habe ich deine Webseite gefunden. Naja, und der Rest ist Geschichte. Dann habe ich dich angeschrieben. Wir haben schon zweimal im Vorfeld auch miteinander gesprochen. Und ja, ich freue mich, dass du da bist. Und wir sprechen heute nicht nur, aber im Mittelpunkt steht die visionäre Kunst. Und da steht natürlich auch ein spannender Lebensweg dahinter. Und ich fange mal an, damit dich zu fragen, wie bist du zur Kunst gekommen und zu diesem fantastischen Ausdruck in der Kunst?
Ich glaube, die Kunst kam zu mir. Ich bin gar nicht zu ihr gekommen, weil ich das Glück hatte, in einer Familie aufzuwachsen, in der der Vater auch Künstler war. Und wie diese Generation war, das waren schon sehr, sehr eigene malende Männer und hatte immer an sich, dass er immer alles besser konnte als ich. Hat einmal gesagt, aus dir wird nie eine gute Malerin. Du kannst ja nicht mal zeichnen. Jo, habe ich gesagt. Bis heute kann ich nicht, ist Zeichnen nicht mein Ausdruck. Aber so habe ich schon von Lebensanfang an zwischen den Farbpötten rumstolpern können. Und es hat mich unglaublich fasziniert, dass wenn mir jemand, so die Tante, die mich immer mit Märchen versorgt hat, immer wenn ich etwas gehört habe, was nicht aus meiner alltäglichen Wirklichkeit kam, dann habe ich schon als Kind die Augen geschlossen. Das machen heute auch noch viele Kinder. Und es sind ganz andere Welten erschienen. Und das hat mich dann, je älter ich wurde, gereizt. Ich bin dem nachgegangen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Natürlich auch Pflanzenhelfer und so. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich erfahren, dass ich wirklich ein Anteil bin an diesem unglaublich bewegten und sinnhaften und klangvollen Universum. Und dann haben wir das auch in der Hochschule mal gemessen. Und das sind alles Schwingungen. Und natürlich kann man die Farben auch singen. Und seitdem ich das erfahren habe, hat für mich in dem Sinne, ich sag mal, die Welt kein Ende, sondern sie ist unfassbar in diesem Bewusstseinsuniversum. Und ich bin ja nur so ein kleiner Pups davon. Und das regt mich bis heute täglich an, hier meine Gehirngarten zu weiten und oft zur Ruhe zu bringen. Und wenn es ganz still ist, dann kommen auf einmal ganz viele Dinge, Bilder, Eindrücke, die gesehen werden wollen. Das ist, als ob aus diesem riesigen, nicht benennbaren Bewusstseinsfeld oder Feldern, da sind die froh, dass ich da sitze und mich öffne, damit sie sich zeigen können. Deshalb, ich denke mir nichts aus oder ich male nichts ab. Ich kann erst malen und manchmal dauert das Wochen, bis ich das, was gemalt werden will, in mir zeigt. Ja.
Und man darf natürlich an dieser Stelle auch darf natürlich an dieser Stelle auch erwähnen, dass du einen sehr breiten, wenn man es so nennen darf, spirituellen Hintergrund hast. Na, du hast die ganze Welt quasi bereist und hast du das Gefühl, dass diese Aufenthalte an unterschiedlichen Orten der Welt mit verschiedenen Schamanen auch, mit denen du gearbeitet hast, Einfluss auf deine Inspiration haben?
Ja. Ich bin in sehr viele der letzten indigenen Ethnien gefahren und nicht nur so als Besucher für 2 oder 3 Wochen, sondern in einem Dorf des Volks der Shipibo am Ucayali in Peru bin ich seit 20 Jahren und da hat der alte, echte Schaman, es gibt kaum noch welche, der konnte nicht lesen, nicht schreiben, der hat nach 6 Jahren, wo ich manchmal 2-mal im Jahr war, hat er gesagt, jetzt können wir dir vertrauen. Und das sind Millimeterschritte, die ich in diese Welten machen durfte, wo es nicht geht um ein Dogma, nicht um eine Gläubigkeit, nicht um eine enge, deshalb Dogma-Weltsicht, sondern zu erfahren, so richtig in meinem Körper, ich bin auch Natur. Ich bin Wasser, ich bin Luft, ich bin Knochen. Und das zu lernen, Anteil zu sein an dem Ganzen, das hat nochmal auch in Bezug auf sogenannte Kunst, auf Bild, auf Darstellung, das hat mich noch mehr gelöst von meinen intellektuellen Vorstellungen. Ja, auch die Einfachheit, die damit verbunden ist. Ja.
Du hast mir erzählt und ich habe es auch gelesen über dich, es gibt ja auch Veröffentlichungen von und über dich natürlich, dass du nicht auf weißer Leinwand malst. Und das finde ich unglaublich spannend. Das war für mich was komplett Neues, wobei ich inzwischen, erst nachdem ich mit dir darüber gesprochen habe, bin ich schon 2 Menschen begegnet, die sagen, ja, natürlich, wir malen auch nur auf schwarz. Ja. Aber jetzt darfst du uns erzählen, warum, weil ich finde das mega spannend.
Weißt du, das hat auch zu tun mit, ich nenne es mal, mit so einem komischen Ding wie Geist. Ich habe keine Definition für Geist, aber ich spüre in mir, dass da mehr ist als meine ganze Körperchemie und mehr ist als Vorstellung in meinem Gehirn. Und ich habe vor allem in den einigen indigenen Ethnien gelernt, dass wenn ich mich verbinde, ohne zu denken, so wie am Lebensursprung, an keiner Religion, an nichts, dann weitet sich mein ganzes Sein und ich nehme Dinge wahr, die ich mir nicht ausdenke, so wie den Geist von etwas. Und ich habe sogar an dem Herrn Caspar David Friedrich viel gelernt, dem verehre ich, weil wie der sagte, du sollst erst etwas malen, wenn du es in dir siehst, nicht wenn du es außerhalb siehst. Dachte ich, ja, das stimmt. Und für mich ist die Art, ich sag mal, mit Farben etwas zum Ausdruck zu bringen, dahinter steckt eine innere Arbeit an diesem komischen Ich selbst, nicht Ego, sondern ja, dahinter steckt eine Arbeit, dass ich überhaupt anfange zu spüren, dieses ohne Therapie, ohne alles, dieses Sein. Und so denke ich manchmal, welche Farbe bin ich heute? und spüre, und deshalb, ich bin froh, auf dem Land zu wohnen, weil hier alles grün und ruhig ist. Und da verstehe ich die Mapuche, dieses letzte indigene Volk in Chile. Da hat mir eine der alten Frauen gesagt, wir Mapuche sterben nicht. Wir gehen mit unserem Tod in eine andere Form der Natur ein. Und das fand ich so nicht nur tröstlich, sondern ganz stimmig. Und dann verstehe ich noch mal anders, wirklich mit meinen Sinnen, dass ich Anteil an dem Ganzen bin. Ja, und dann bin ich dankbar, dass ich durchs Malen sowie diesen Erkenntnisgeist sichtbar machen kann. Ja.
Und warum ausgerechnet auf schwarzer Leinwand und nicht auf weißer?
Ja, schwarz. Schwarz ist für mich so wie der Ursprung allen Lebens. Der ganze Kosmos, ich liebe die Aufnahmen vom Weltall. Und wenn man mal unsere Beleuchtung wegnimmt, es ist alles dunkel. Und für mich kommt das Leben auch im Bauch einer Mutter aus der Dunkelheit. Und für mich hat Schwarz alle Farben in sich. Wenn ich auf eine weiße Leinwand sehe, schaue, dann sehe ich nichts. Und deshalb male ich auch nicht mit Weiß. Ich male ja mit Pigmenten. Das habe ich gelernt durchs Restaurieren alter Gemälde, wo die Farbe wie eine Schicht, wie ein Körper aufgebaut ist. Nicht aus einer Tube rausquetschen. Das ist für mich nicht Körper, das ist nicht diese Farbe. Aber wie die alten Meister, Schicht um Schicht, auch in unterschiedlichen Blautönen oder Grüntönen, aufeinander, das ist für mich, ja, hat für mich zu tun mit dieser geheimnisvollen Tiefe. Farbe ist nicht nur einfach rot. Ja, deshalb male ich nicht mit Weiß, weil für mich Weiß den anderen Farben die Kraft wegnimmt, das ist für mich so. Und weil ich sehr viel tiefe Erfahrungen, Erlebnisse hatte in äußerer Dunkelheit. Und ja, deshalb, auch wenn ich Seminare gebe, dürfen die Menschen erst die Leinwand schwarz streichen. Und das ist eine spannende Übung, wirklich auch mal auf so eine schwarze Fläche mit leicht geschlossen, also nicht starren, mit leicht geschlossenen Augen zu schauen. Weißt du, und da hat auch, ich habe einen tollen Freund, der leider schon ein paar hundert Jahre tot ist, der heißt Herr Goethe. Und der hat das auch gesagt, es geht ums Schauen. Und das Schauen geschieht wirklich als Wahrnehmungsprozess mit allen Sinnen. Ich gucke mir nicht etwas an und dann urteile ich nicht, sondern ich versuche auch bei anderen Bildern, mich in den Zustand wirklich der Wahrnehmung von etwas oder jemanden zu versetzen. Und das ist Schauen, nicht angucken. Ja, so
Das heißt,
ungefähr.
die Bilder stellen sich vor deinem inneren Auge dar, während du sie kreierst.
Ja, irgendwie warte ich, bis die hier sind. Und wenn ich dann anfange zu malen, verändern sie sich natürlich. Aber wenn ich im Malprozess bin, dann denke ich nicht. Ich kann auch keine Musik dabei hören, weil wenn ich Musik höre, so gern ich sie hab, dann fange ich an zu denken. Das ist für mich so. Und ich gucke immer, dass ich meine eine Gehirnhälfte so zur Ruhe bringe. Und für mich selber gelingt das am leichtesten, wenn ich ein Hörbuch höre. Dann höre ich auf zu denken. Dann gehe ich in den anderen Raum und dann malt etwas weiter. Und am meisten wundere ich mich selbst, was sich da so malt. Oft stehe ich im Atelier vor meinen Bildern und denkt, das habe ich nie im Leben gemalt. Es ist ganz unabhängig von mir. Also das bin nicht ich, sondern das ist ganz eigen. Und das ist auch der Grund, warum ich Bilder nicht vorne signiere. Das ist, als wenn ich eine Ritze in ein eigenständiges Wesen mache. Ich signiere sie immer hinten.
Mache ich auch.
Das ist gut. Das Signieren ist wie eine Beschädigung. Da gehe ich in eine Vollkommenheit rein und kritzele meinen Namen. Wozu? Und das ist spannend. Das wirst du auch kennen, dass ein Bild auf einmal eine Eigenheit ist. Es ist was ganz anderes, was ganz Eigenes. Und ja, unabhängig von mir, wenn es wirklich fertig ist.
Ja, ich male in der Hauptsache für andere Menschen und das kommt dann mit Informationen einher für diese Menschen und dann fällt es mir auch gar nicht schwer, dieses Bild gehen zu lassen. Ich nehme das auch so wahr. Es ist nicht meins. Ne, wenn es sich erschaffen hat, sage ich mal, dann bin ich gerne bereit, es auch abzugeben mit den entsprechenden Worten, die dazu geflossen sind. Oder oftmals passiert das erst im Nachhinein. Aber ich finde es ganz witzig, dass du sagst, ich schreibe nicht vorne. Ich habe das auch immer als sehr seltsam empfunden, dass Künstler vorne drauf eine Signatur setzen. Und als es bei mir das erste Mal darum ging, ich habe das am Anfang sowieso gar nicht gemacht, aber mich hat dann jemand gefragt, kannst du das Bild signieren? Und dann habe ich das widerwillig gemacht und habe aber gemerkt, so komisch, das fühlt sich nicht richtig an. Und heute mache ich das auf der Rückseite.
Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Ja. Und für mich ist auch immer spannend, ich hatte mal irgendwo eine Ausstellung und da hat auch so eine kleine Band gespielt. Und dann hat mein Wissenschaftsgehirn, weiß dann natürlich die Schwingung und welche Farbe die höchste Schwingung hat. Das ist rot, ob es auf einer Maggi-Tüte ist oder sonst wo rot. Mit einer 3D-Brille ist immer vorne. Und dann habe ich die Menschen gebeten, ob sie ein Bild spielen können. Und dann haben sie sich einen Moment zurückgezogen und dann haben sie ein Bild klingen lassen. Das fand ich ganz beeindruckend, für mich selber auch. Und auch dem nachzugehen, wenn man mit Farben was zu tun hat, welche Schwingung die haben. Und natürlich kann man Farben hörbar machen. Natürlich kann man sie auch hören. Ja,
für mich ist das auch eine Frequenz, eine Schwingung. Wenn eine Farbe zu mir kommt, dann löst das auch eine Stimmung aus in mir, eine bestimmte. Ja. Und meistens ist es so, dass da erstmal diese Farbe im Vordergrund steht für mich und in dieser Frequenz will etwas entstehen. Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn ich mich darauf einlassen kann, ne, auf dieses Spiel der Frequenzen. Und ich kann das total verstehen, dass daraus Musik oder Klang entstehen kann. Finde ich total toll, was du da gerade erzählst. Ja.
Es ist messbar. Lass auch mal irgendwann Musiker, die du kennst, gib ihnen mal eins deiner Lieblingsbilder und lass sie das mal spielen mit ein bisschen Zurückzug. Man kriegt auch noch mal einen anderen Zugang. Ja.
Und ja, spannend.
Ja, das ist spannend, wenn man über das Normale, ich habe ja auch so ein Kunststorch-Zeug studiert und so, aber das war mir alles nicht weit genug. Also mit weit meine ich von der Empfindung dieses, für mich sind die Farben, die Bilder so wie ein Lebensklang. Und wenn ich dein Bild sehe und es anschaue, dann spüre ich etwas von dir, von deinem Lebensklang, ja. Und dann bin ich dem auch nachgegangen, so im Zusammenhang, so mit dieser Arbeit der Anthropologin Felicitas Goodman, habe ich zum Teil hunderte von Fotos gesammelt oder sie mir angeguckt von ganz alten Figuren. Und auch in Kolumbien, da gibt's eine Felswand, die hat hunderte oder mehr von so komischen, einfachen Strichen und Figuren. Und ich weiß nicht, ob die 17.000 Jahre alt ist. Und dann sagen die Menschen des Volkes, die da noch leben, das haben unsere Schamanen über Jahrhunderte gemalt. Und das ist ein Ausdruck der Verbindung zur geistigen Welt, dachte ich, ja. Und im Grunde jetzt ohne, ich halte nichts so von dem esoterischen, mit Anführungsstrichen, Zeug, darum geht's mir nicht. Aber ich habe erfahren, weil mein größter Lehrmeister der Tod ist, dass ich Anteil bin an diesem seltsamen Universum Leben. Und so wie die Mapuche-Frau sagte, dass sie ein Anteil an Natur werden, das verstehe ich. Und ich habe viel darüber nachgedacht, warum wir Menschen, solange wir jedenfalls Zeugnisse haben, archäologisch, wird immer was gefunden, was den Zusammenhang, oder ist es eine Sehnsucht, der Menschen über die Zeichnung mit ihrer geistigen Heimat ausdrückt.
Ja.
Und dann denke ich mir, das sind nicht nur so Fantasien oder Vorstellungen. Irgendwas spüren wir, wenn wir dem nachgehen. Ja, dass wir Anteil sind. Wir sind
ja.
die Meister, aber wir sind Anteil an dem. Und ja, deshalb bin ich sehr dankbar, dass mich mein Vater immer getriezt hat, bis ich meinen Weg gefunden habe. Ja, eben die Farben. Und deshalb ist Blau für mich so wichtig. Einmal in so einer richtig heftigen Vision im Dschungel, dann war alles nur noch endlos und blau. Und dann dachte ich, jetzt sterbe ich. Und gleichzeitig dachte ich, ich komme nach Haus. Und das ist für mich verbunden mit der Malerei, so wie ich sie malen darf. Es ist für mich auch ein Nachhausekommen, so zu mir. Egal, ob es jemandem gefällt, ob es einer kauft oder nicht, dieses Nachhausekommen, ja, das verstehe ich.
Ja. Ja, ich kann da sehr gut nachempfinden, was du erzählst. Das ist eine schöne Rückbestätigung für mich, was ich da von dir höre. Du lädst Menschen ein, bei dir auch mit dir zu malen in Seminaren. Du gibst sie nicht mehr so häufig, ne, leider, weil ich habe auch schon geguckt nach Terminen, da hatten wir schon drüber gesprochen. Aber wie darf ich mir das vorstellen? Denn das ist ja, es geht ja nicht in erster Linie um Technik, glaube ich, ne, sondern um, ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen.
Für andere oder für mich?
Naja, sowohl als auch. Ne? Worum geht es für dich dabei und worum geht es für die Teilnehmer?
Wenn ich andere inspiriere, über Schwarz in die Bewegung der Farben zu gehen, dann leite ich vorher immer eine rituelle Körperhaltung, eine Trance an. Und dann das ist das, was die Anthropologin Dr. Goodman erforscht hat. Es geht um schnellen Rhythmus. Und das haben wir auch erforscht, richtig gehirnmäßig. Ein schneller Rhythmus, der bringt gleich unseren Gehirngarten in, nicht nur in veränderten Zustand, sondern in diesen Delta-Zustand. Erstmal Theta, dann Delta. Und da höre ich auf zu denken. Und wenn ich dann den Körper dazu nehme, und das ist auf den ganz alten, zig Jahrtausende alten Figuren oft zu sehen, aus ganz vielen Kulturen, und dann Spannung meistens in die Hände gebe und die Augen verdecken, dann ist es, als ob ich mit so einem Flash, mit so einem Flugzeug in eine andere Welt komme. Und das ist keine Fantasie und kein Traum. Und das habe ich gelernt, auch mit Wissenschaftsfreunden. Die Wirklichkeiten in uns sind unglaublich, unendlich. Wir benutzen vielleicht 5 oder 12, egal. Aber wir sind ein Universum an Räumen, auch an Bewusstseinsräumen von Wirklichkeiten.
Ja.
Und da muss man sich nichts ausdenken. Man muss nur, egal ob meditieren oder Rhythmus und eben ganz schnell. Und der Körper, das ist alles in uns. Und da braucht man nicht mal sogenannte Drogen oder so, sondern hier, wir sind das. Wir sind ein Kosmos. Und das finde ich auch aufregend. Das konnten meine Großmütter noch nicht, als Frau sich dahinzustellen, zu trommeln oder zu rasseln. Also in unserer Kultur jedenfalls nicht. Und in so seltsame Zustände zu fallen. Und ja,
Die am
ich
Ende gar
glaube,
nicht so seltsam sind, ne, weil sie eigentlich ja auch Teil unseres natürlichen Spektrums sind. Wir haben nur den Zugang dazu nicht immer parat. Ne. Für mich ist das so, diese unterschiedlichen Bewusstseinsfelder, die ich aus meiner Arbeit von Monroe natürlich auch kenne, für mich ist das eigentlich auch etwas, was immer da ist und zu dem wir auch immer eigentlich einen Zugang haben könnten, wenn wir es uns erlauben würden. Und es gab ja Epochen oder auch Kulturen, die das über diese Körperhaltungen gemacht haben, wie du so schön beschrieben hast. Ich weiß nicht mehr, von wem das Buch ist, aber ich habe in Deutschland ein Buch stehen im Regal, Ekstatische irgendwas. Da geht es auch um die Körperhaltungen und das, also
das ist das
hochspannend.
ekstatische Trance. Ja, das
Ja,
mache
dann
ich.
ist es, ja.
Wenn du das
Und
nächste Mal kommst, kommst du zu mir und dann machen wir das.
sehr gerne, sehr gerne.
So.
Und also das heißt, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die gehen tatsächlich auch über die Körperhaltung in und gehen in die Trance und erleben, ja.
Und danach wird nicht gesprochen. Also jetzt, wenn ich so mal visionärer Farbenrausch. Es wird nicht erzählt, was man erlebt hat, sondern sie gehen schweigend an ihren Platz und beginnen schweigend auch nicht miteinander reden, ihre Erfahrung sichtbar zu machen. Und ich staune immer über die Bilder, die da zustande kommen, ja. Und ja. Und für mich selber, ich brauche einfach Menschenruhe, um zu malen. Und ich wünsche mir manchmal, Eremitin zu sein. Tolle Höhle am warmen Meer. Jeden Tag steht gutes Essen vor der Tür. Ohne Internet und hinten in der Höhle mein Malzeug. Leider ist das nicht so einfach. Ja, aber diese Art, und das kennst du sicher auch, so von innerer Stille und auch gleichzeitig dieser Bereitschaft. So, ich bin soweit.
Ja.
Also nicht als Hobby und nicht, weil es im Fernsehen nichts zu sehen gibt, sondern da passiert was anderes. Und das ist doch spannend, unseren Geist sichtbar zu machen. Wir müssen deswegen nicht studieren und gar nichts, aber einen Weg finden, ob ich singe oder dies mache oder einfach durch den Wald gehe. Aber diese Absicht, bevor ich unter Umständen sterblich bin, diese Empfindung für meinen eigenen Geist zu haben, dieses wirkliche Ich Bin. Ja, das
und
ist
das Schöne ist, ich habe immer wieder Menschen, ich habe auch einen Workshop, den ich Art from the Soul nenne, wo es auch darum geht, über eine Trance zu den Bildern zu kommen sozusagen oder die Bilder einzuladen vielmehr. Und dann habe ich immer wieder Menschen, die sagen, aber ich kann nicht malen, ne? Ich bin überhaupt nicht begabt. Ne? Und das Schöne ist, das braucht auch nicht. Ne? Das entsteht und das ist wunderschön. Und ich habe manchmal sogar den Eindruck, dass genau diese Menschen oftmals die fantastischen Werke bringen, weil sie gar nicht wissen, ne? Weil der Kopf gar nicht dabei ist, sondern es passiert dann so natürlich und ich freue mich dann immer auch, so etwas zu sehen.
Ja, und weißt du, das hängt damit zusammen, dass in unserer Kultur Kunst so ein komisches Ding geworden ist. Und das muss man lernen und verstehen. Und ich finde, in unserer Gesellschaft ist Kunst vom normalen Leben fürchterlich weit weg. Dann gehe ich ins Museum und in eine Ausstellung, alles wunderbar. Aber das ist so wichtig, auch gerade Kinder zu inspirieren, einfach sich auszudrücken. Und ob sie tanzen oder singen. Und das Malen ist sowas, das machen jüngere Kinder ohne Handy alle von allein. Und das finde ich gut, wieder die Erwachsenen zu ermutigen. Ja.
Ja,
Ja, so
Deine
ähnlich.
Bilder zeichnen sich durch ihre Leuchtkraft auch aus. Und das ist das, was mich so fasziniert hat, wo ich dann gedacht habe, wo hat die Frau diese Farben her? Das sind ja keine, man merkt sofort, das sind keine Farben, die ich so im Malladen um die Ecke bekomme. Und du sagst, du malst Pigmenten. Das bedeutet aber auch, dass du diese Pigmente im Vorfeld mischen musst, ne, mit
Ja,
gewissen,
das
ja.
ist wie kochen. Das heißt, zum Blau kommt noch eine Prise Grün und dann schaue ich, da kommt vielleicht noch ein bisschen Gelb dazu. Und das ist wirklich zu kreieren, diesen Farbton. Und das habe ich auch beim Restaurieren richtig alter Gemälde gelernt. Die haben nicht einfach nur rot drauf gemalt aus der Tube, sondern, was ich vorhin sagte, die Farben haben einen Körper. Unter der Oberfläche Rot liegt bestimmt noch zwei, drei dunklere Rots oder auch mal ein Hauch Blau. Und das ist spannend und macht auch Spaß, anzuregen, einfach auszuprobieren. Wie zu kochen.
Ja, was nimmst du da, wenn ich fragen darf? Du musst ja irgendetwas als Grundflüssigkeit sozusagen
Ja,
haben,
als
ne? Und
Bindemittel.
da ist ein Bindemittel.
Ja, ich nehme Acrylemulsion, weil das einfach zu verarbeiten ist, kann ich schichtweise auflegen und ich lasse die Hände von allen Lösungsmitteln, so wie bei Ölfarben, die mit Terpentin oder so zu tun haben, weil ich 7 Jahre eine sehr schwere Lösungsmittelvergiftung hatte, weil man damals nicht gewusst hat, dass diese Lösungsmittel, Terpentin ist ja noch harmlos, nicht nur über die Nase gehen, sondern die gehen alle durch die Haut. Und das ist schon eine üble Angelegenheit. Und deshalb arbeite ich nicht mit Ölfarben. So, naja.
Ja.
Und die Finger nicht mehr bewegen, nix. Ja, weil um Firnis abzunehmen, braucht man spezielle, ziemlich starke Lösungsmittel. Und da sind Pigmente, sind für mich eine Freude, richtig, das zu mischen, zu machen. Und so eine Acrylemulsion schadet mir nicht. Das ist der Grund, ja.
Ich möchte noch mal auf den Anfang unseres Interviews zurückgehen, weil du einfach so ein bisschen in einem Nebensatz erwähnt hast, dass du auch mit Naturmedizin, ich weiß nicht, wie dein Ausdruck war, aber experimentiert hast oder es ging dahin, dass du dann später für dich festgestellt hast, ich brauche das nicht
Ja,
eigentlich.
ja. Ja,
Ja.
das Übliche halt. Ich war 20 Jahre in südamerikanischen Ethnien. Natürlich trinkt man dann das, was da wächst. Nicht nur Ayahuasca, aber meistens. Deshalb bin ich etwas eine Kämpferin geworden gegen die Nutzung von all den Pflanzen hier für viel Geld, wo die Menschen nicht mal wissen, wo die wachsen, wie die wachsen. Und das, wo wir hier in unseren Gebieten, hier wachsen wunderschöne Psilocybine und die sind für mich freundlich. Das und auch mal in Ruhe ein Joint zu rauchen, mich bringt das immer so wie runter. Also ich kriege dann keine so, sondern ich komme in die Ruhe. Und da haben wir heute doch eine Menge Möglichkeiten, alles Mögliche auszuprobieren. Aber ich gehe an Chemiesachen, egal ob LSD oder was, seit langem nicht mehr ran. Mir ist das zu viel, dass ich bin so ein volles Universum. Und wenn dann noch da Chemie reinkommt, dann platzt das. Für mich ist das so.
Ja.
Und so wie die Pilze hier und noch ein paar Dinge, wunderbar. Und ich habe das alles ausprobiert, aber es ist nicht mein Weg. Und dann fand ich auch immer spannend, ich schick dir mal oder wenn du kommst, ich habe zwei Romane über meine Erfahrung da geschrieben. Und was immer hier sehr vergessen wird, die alten Frauen da in dem Volk, in dem ich lange bin, die haben gesagt, wir Frauen, trinken das nicht, wir brauchen das nicht. Wir Frauen haben die Kraft, Leben zu geben. Das haben die Männer nicht, deshalb müssen die Männer so Sachen trinken. Und das ist auch ein alter Hintergrund, selbst in der Schwitzhütten. Und ja, und das ist nicht, und das ist eine matriarchalische Gesellschaft da. Und das habe ich verstanden, als die Alten das sagten. Ja.
Und, ja, sehr interessant.
Ja.
Habe ich eine große Resonanz auch dazu.
Ja, und deshalb, das Gute ist, wir haben heute fast alle Möglichkeiten in unserer Gesellschaft hier. Und ich habe gute Freunde, die in diesen Bereichen forschen, arbeiten. Aber man muss schauen, was fehlt mir noch, welche Erfahrung, gucken, welcher Weg passt für mich. Und auch so stark sein, irgendwann zu sagen, wunderbar, danke, aber es ist genug in mir. Und das möchte ich, meinen Geist so ins Leben bringen, auch durch die Malerei, auch durch die Seminare, in so einer Art von Klarheit oder auch in so einer Art von, dass ich das, was ich tue, meine Wahrheit ist.
Ja.
Nicht, weil das angesagt ist und hier kriege ich mehr Geld. Das ist alles. Ja.
Ja, ich bin da total auf der gleichen Wellenlänge, muss ich sagen. Und auch ist mir wichtig, auch zu erwähnen, immer in solchen Gesprächen, diese Dinge wie Ayahuasca oder auch andere Pflanzenmedizin, die sind in bestimmten Kulturen zu Hause. Und ich finde es fast so ein bisschen, empfinde es fast so ein bisschen als Missbrauch, ne, wenn wir uns das plötzlich zu eigen machen. Wir haben andere Möglichkeiten, ne, die ein Schamane würde sich auch nicht in den Dschungel setzen mit Kopfhörern und binaurale Beats hören, ne, das der hat seine Kultur und seine Erlebnisse und am Ende sind das auch Stützräder, so ist meine Philosophie dahinter. Wir können natürlich Erfahrungen triggern durch bestimmte Substanzen, aber wie du so schön gesagt hast, wir sind so voll Universum. Wir sind Teil des Ganzen und diese Klarheit, die wird für mich mit zunehmendem Alter auch immer wichtiger.
Ja, ja, ja. Ich hatte einen Pflanzenfreund, jetzt so mit Pflanzen, die hier wachsen, und der hat immer nur gesagt, es ist gut, die eigene Wahrheit zu finden und Wahrheit macht Arbeit. Das heißt, auch diese Arbeit an sich selbst, auch durch unterschiedliche Ausprobieren, Erfahrungen, alles gut. Aber dieser Moment nach heftigen Erfahrungen, Moment still zu sein und zu spüren, ob das mein Weg ist. Das ist eigentlich alles. Und wir leben jetzt hier in einer Gesellschaft. Als ich studiert habe, da waren wir natürlich erst Hippies, dann Feministen, dann Kommunisten. Und da ist mir ein Satz bis heute geblieben, den haben sie dem alten Mao Zedong zugeschrieben. Willst du den Geschmack einer Birne kennenlernen, musst du hineinbeißen und sie verdauen. Und unsere Gesellschaften heute, da sammeln so viele Menschen auch in der Spirit-Ecke so wie ein Korb. Und dann war ich hier und dann war ich da und dann kennst du den schon, hast du das Buch gelesen. Und da kann ich nur mit den Schultern zucken, weil wir müssen wirklich das, was uns brennend zieht, reinbeißen, verdauen. Und dann werden wir merken, ob es unser ist oder nicht. Und nur die Sammlung von Spirit wegen, die führt zu nichts, außer dass mein Geld weniger wird. Ist so.
Ja.
Ja, ja.
Ja, ich bin auch immer so ein bisschen abgeturnt, kann ich fast sagen, wenn ich irgendwo einen Lebenslauf auf einer Webseite sehe und da ist jemand mit 30 Ausbildungen oder Zertifikaten, wo ich denke, okay, was kann denn der oder diejenige am Ende wirklich? Ne? Was ist denn, das ist so ein Hüpfen von einer Modalität zur nächsten und ein Verbessern von bestimmten Dingen. Ich kann mich erinnern, und das ist ein Grund, warum ich in der Monroe-Methode in Virginia am Monroe-Institut mich gleich so wohlgefühlt habe. Damals war es so, heute ist es leider auch nicht mehr so, aber damals war es so, die haben gesagt, wenn du einmal bei uns warst für 6 Tage, dann möchten wir dich ein Jahr lang nicht mehr sehen. Denn dann, das ist Integrationsphase und dann machst du bitte auch nichts anderes, sondern lässt das, was du hier erfahren und erlebt hast, erstmal sacken. Das Verdauen, was du immer als Verdauen. Und das hat mir unglaublich imponiert. Das hat mir auch den Druck genommen, so ich muss jetzt noch mehr, noch schneller, ne, sondern es war einfach so, die wollten das nicht. Ne, gut, aus kommerziellen Gründen, weil es eine Stiftung geworden ist, müssen die natürlich heute auch ihre Firmenphilosophie ein bisschen anders oder Stiftungsphilosophie anders fahren. Ne, da haben sie diese Regel rausgenommen. Aber ja, es ist eine Sache, die ich auch mal mitgebe. Lasst es doch einfach erstmal sacken. Ne, bleibt bei einer Erfahrung und schaufelt nicht gleich was Neues drüber.
Ja, ist eigentlich ganz einfach.
Eigentlich ja, manchmal ist weniger mehr. Ne?
Ja, das liest man dann immer in den Büchern und in so einem inneren Ritualkreis, da gebe ich oft die Aufgabe, ein halbes Jahr lang mal kein neues Buch zu lesen. Ja.
Auch sehr schön, ja.
Bücher sind wichtig, es ist, aber es ist schon gut, auch das zu verdauen und mal dem wirklich, ich frage immer, wie oft hast du schon nachts allein ohne Handy unterm Baum im Wald gesessen? Das machen sie alle nur in Seminaren.
Ja, kaum, ja witzig, ne?
Kaum jemand.
Dass man heute für sowas ein Seminar besuchen muss und ja, unsere Großeltern, das war der Alltag. Ne? Die sind, kann mich erinnern, mein Vater ist in den Wald gegangen noch als Kind. Das hat er mir mal erzählt. Ne? Das war der Wald ist meine Kirche, hat er sein Leben lang eigentlich gesagt.
Ja.
Ne?
Ja. Wir waren auch, weil wir eine Flüchtlingsfamilie waren, ging es fast jeden Tag in den Wald, einfach um Essen zu sammeln. Und dann bekommt man auch ein ganz anderes Verhältnis zum Wald und was die Erde gibt, natürlich. Ich habe noch einen anderen Freund außer Herrn Goethe, der heißt Rainer Maria Rilke. Und das, was der gesagt hat, und da geht's auch ums Lauschen und Schauen, dieses, das gebe ich immer gern weiter, vor lauter Lauschen und Staunen sei still. Du mein tief, tiefes Leben, dass du weißt, was der Wind dir will, bevor noch die Birken beben. Denke ich, wunderbar. Das ist so, ja, so ist es für mich auch. Ja. Ja. Und das kann man dann, dies Lauschen und Schauen und Staunen, das kann man ausdrücken. Und damit kann man anderen auch inspirieren, in so eine Berührung zu kommen. Ja.
Ja, liebe Nana, ich schaue so mit einem Auge auf die Uhr. Wir kommen so langsam zum Ende unseres Gesprächs. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für deine Zeit bedanken und für die vielen schönen Einblicke in die visionäre Kunst, in deine Arbeit und natürlich für alle Zuschauenden und Zuhörenden. Wir verlinken Nana in den Shownotes, ne, mit ihrer Webseite, ihren Büchern und allem, was wichtig ist. Ja, schaut da mal drauf und lasst die Bilder von Nana auf euch wirken. Die sind so bezaubernd oder verzaubernd und es ist es wert, auf jeden Fall.
Ich danke dir vor allem, unabhängig von Zuschauern oder so, die Begegnung mit dir, die ist ganz schön, die ist auch ein Geschenk und dafür danke ich.
Ja, ich bin genauso dankbar.
Ich will deine Bilder sehen und wenn du mal wieder hier bist, zwinge ich dich, hierher zu kommen.
Ja, mache ich gerne, musst du mich gar nicht zwingen.
Gut, das ist gut. Dankeschön dann auch.
Einen ganz wunderbaren Abend noch nach Deutschland.
Für dich auch.
Und beim nächsten Mal in Person, live.
Gut.
Tschüss.